Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Schon in der letzten Folge war ich in Wien und da habe ich auch meinen heutigen Gast getroffen. Eduard Winter, hallo.
Hallo.
Stell dich bitte einmal vor.
Ja, also mein Name ist wie gesagt Eduard Winter. Ich bin hier Kustos in der pathologisch-anatomischen Sammlung. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen.
In meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass du Physiker bist.
Jawohl. Ursprünglich habe ich mal Physik studiert und bin dann hier im Museum hängen geblieben.
Ja. Wie kommt denn bitte ein Physiker in eine pathologisch-anatomische Sammlung?
Elektropathologie, Stromunfälle.
Okay.
Strom- und Blitzunfälle und die Auswirkungen von Strom auf den menschlichen Körper. Damit habe ich eigentlich hier angefangen. Und wir haben im Museum hier eine eigene Sammlung dazu. Also das gab mal das Elektropathologische Museum, das der Stefan Jelinek gegründet hat.
Ja.
Und das ist aber mittlerweile geschlossen und hier wurden die Humanpräparate übernommen oder ausgestellt. Und der Rest ist im Technischen Museum in Wien. Und da wurde ich geholt, kann man sagen, um das aufzuarbeiten und da ein Ausstellungskonzept zu entwickeln, Vermittlungsprogramme und ein bisschen Provenienzforschung zu den Präparaten. Und ja, seitdem bin ich da.
Cool. Eben hast du genannt, du bist der Kustos.
Jawohl.
Magst du es für die deutschen Zuhörerinnen noch mal kurz erklären, was das sein könnte?
Ja, Kurator könnte man auch dazu sagen. Okay. Ich finde nur persönlich Kustos irgendwie hübscher.
Dann soll es so bleiben. Nur damit alle wissen, was das jetzt konkret ist. Bevor wir gleich auf die Sammlung kommen, wir sitzen hier im Narrenturm in Wien. Magst du darüber erzählen?
Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Der Narrenturm war ja ursprünglich mal eine psychiatrische Klinik.
Mhm.
Also damals hieß es noch K&K Irrenanstalt. Und der Narrenturm war halt da ein Teil dieser K&K Irrenanstalt, das Hauptgebäude, würde man sagen. Und das ist aber 1869 als Klinik geschlossen worden, weil es einfach nicht zweckmäßig war. Also das Gebäude ist als Spital ein bisschen eine Fehlkonstruktion.
Okay.
Das hat man schon in den 1820er, 30er Jahren festgestellt und dann gab es Adaptierungen und dann ist es irgendwann endgültig geschlossen worden, weil es für die moderne Psychiatrie nicht geeignet ist.
Mhm.
Und ja, das Gebäude war halt da und es ist auch relativ groß und man muss halt irgendwas damit machen. Und da hat man zuerst ein Wohnheim für Krankenschwestern eingerichtet, Werkstätten fürs Allgemeine Krankenhaus und im Jahr 1971 ist dann die Sammlung hier hineingewandert,
okay,
weil halt Räumlichkeiten frei waren und mit Schließung vom alten AKH, also vom damals noch Allgemeines Krankenhaus,
ja,
das ist ja geschlossen worden und dann das neue AKH eröffnet und dann sind auch alle Handwerker auszogen und Krankenschwestern und Ärzte und so weiter und seitdem ist das ganze Gebäude museal genutzt.
Okay, also mit einem Schlag brauchten viele Leute eine Wohnung.
Genau.
Das Besondere an dem Turm ist, finde ich, dass er rund ist und recht hoch. Das ist schon beeindruckend.
Ja, also das Gebäude ist an sich schon also einzigartig, könnte man fast sagen, weil vor allem für ein Spital, das rund gebaut ist,
ja,
5 Stockwerke ist auch nicht so wenig. Also es überragt auch das Allgemeine Krankenhaus um einiges. Das ist schon interessant und es war zwar eigentlich Teil vom Allgemeinen Krankenhaus, schaut aber ganz anders aus.
Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, es ist eine pathologisch-anatomische Sammlung. Was genau bekommen die Besucher in der Sammlung zu sehen?
Also die Sammlung gliedert sich eigentlich in 2 oder 3 Bereiche, könnte man sagen. Es gibt einen öffentlichen Schaubereich, unsere Schausammlung im Erdgeschoss.
Mhm.
Den können sich die Besucher allein anschauen. Und da haben wir halt ein bisschen was zur Pathologiegeschichte. Schwerpunkt Wien logischerweise.
Natürlich.
Das bietet sich irgendwie an. Und dann verschiedenste Erkrankungen. Also zuerst allgemeine Pathologie, also so, was ist eine Entzündung, was ist ein Tumor, wie funktioniert eine Infektion im Körper. Und dann Organpathologie, also Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen. Und dafür verwenden wir halt historische Präparate, also Feuchtpräparate in Formalin, Knochen, Wachspräparate, also Moulagen, medizinhistorische Geräte, Fotos, alles, was man halt so brauchen kann, um Krankheiten zu erklären.
Ich war eben schon in der Ausstellung und habe gesehen, dass im 16. Jahrhundert, also irgendwie 1500, sich die Sichtweise der Krankheit geändert hat, also von der Vier-Säfte-Lehre hin eher zur Anatomie bzw. pathologischen Anatomie. Und da waren die Vertreter Andreas Vesalius und Giovanni Battista Morgani.
Genau.
Das ist sozusagen die Begründung der Pathologie, wie man es heute auch noch kennt.
Genau, also da vor allem der Morgani ist da immer hervorzuheben. Der war wirklich einer, eigentlich sogar wahrscheinlich der Erste, zumindest der Erste, der das auch publiziert hat. Mhm. Das ist auch immer ganz wichtig zu unterscheiden.
Stimmt.
Der sich wirklich bei Leichenöffnungen, also bei Sektionen, Obduktionen, die Krankheiten angeschaut hat.
Mhm.
Und ich glaube, es waren so um die 800 Obduktionen, die er da herangezogen hat und hat dann sein Werk veröffentlicht über den Sitz und die Ursachen der Krankheiten. Also sprich mal ins Innere des Menschen hineinzuschauen und nicht nur äußerlich zu beobachten. Und da war eben der Morgani ganz wichtig, der hat das im Endeffekt begründet.
Ja. Ist bekannt, ob der in irgendeiner Weise auf Widerstände gestoßen ist?
Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich habe das jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, aber was ich mich so erinnern kann, war das natürlich eine Revolution und ein Paradigmenwechsel. Und Paradigmenwechsel in der Wissenschaft gehen nie widerstandslos aus. Das funktioniert seltenst.
Spätestens in der Kirche kommt oder durch die Kirche kommt Widerstand auf. Was sollten Besucher beachten, wenn sie eure Sammlung sich betrachten?
Wichtig ist, dass man einen würdigen Umgang pflegt. Also es ist kein Gruselkabinett, es ist nichts, wo man hingeht und einfach nur, damit man mal eine Leiche gesehen hat, weil das ist irgendwie witzlos und das ist reine Schaulust und dafür sind ja tote Menschen nicht geeignet. Ganz einfach. Das ist kein Ort, an dem man sich amüsiert oder an dem es lustig ist, sondern es geht halt um Krankheit und Tod und dementsprechend sollte man sich halt auch würdig benehmen. Das ist das Wichtige und dass man das in einem wissenschaftlichen Rahmen sieht. Also das ist jetzt nichts, dass wir da möglichst gruselige Präparate ausgewählt haben, sondern der Plan war auch möglichst anschauliche, indem man die Krankheit sieht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig immer wieder für uns, dass wir eben nicht Präparate ausstellen, sondern wir stellen Krankheiten aus.
Mhm.
Und um die Krankheiten darzustellen, verwenden wir halt auch historische Präparate, weil die teilweise einfach anschaulich sind.
Ja.
Weil Krankheitsausprägungen in der Form sieht man zum Teil gar nicht mehr.
Zum Glück.
Zum Glück, ja. Also in Europa zumindest.
Ja, das stimmt.
Muss man auch immer dazu sagen.
Ja, stimmt, weil ich habe da das erste Mal ein Präparat über einen Pockenverlauf gesehen und habe es mir nie so krass vorgestellt. Dass wirklich der, also ich glaube, es war ein Gesicht, was ich jetzt gesehen habe, oder auch eine Hand, dass wirklich diese Pocken den ganzen Körper besetzt haben. Ich weiß gar nicht, wie man das benennen kann.
Ja, befallen, sage ich immer.
Ja, oder befallen, genau.
Ja, na, die Pocken sind schon, das unterschätzt man. Wenn man es nie gesehen hat, kann man sich da nichts vorstellen. Denkt man sich, ja, so ein paar Pusteln,
genau.
Nicht so schlimm, aber das schaut schon ziemlich heftig aus, ja.
Ja, man kennt die Windpocken vielleicht noch, weil da hatte man ja auch Pusteln. Aber das ist schon nochmal echt anders.
Mhm, das stimmt, ja. Ich finde auch die Tuberkulose-Lungen immer sehr, sehr beeindruckend, wenn man also das ist nicht falsch versteht, das ist jetzt nicht positiv beeindruckend, aber einfach zu sehen, was die Krankheit macht, was so ein Bakterium auslösen kann, wenn da wirklich Hohlräume in der Lunge sind.
Ja.
Oder Knochentumoren, das ist der, oder so Metastasen im Knochen mit den richtigen Löchern im Kopf. Also das ist schon hart.
Ja, oder ein Präparat war ein Knochenkarzinom und das sich wieder verknöchert hat.
Ja, das müssen Schmerzen sein ohne Ende.
Ja.
Das hat mich immer so beeindruckt, was der menschliche Körper aushält.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass man das jetzt da bekommt und nach zwei Tagen ist vorbei, sondern das sind dann Jahre mit diesen Schmerzen zu leben.
Eigentlich bis zum Lebensende.
Ja, und das ist schon nicht ohne, ja.
Ja.
Also das sind so Dinge, die sollte man schon immer im Hinterkopf behalten, dass hinter jedem Präparat auch ein Mensch stand mal. Also das waren lebende Menschen. Das ist nicht irgendein Modell oder irgendwas Erfundenes, sondern das hat genauso ausgeschaut. Und die hatten auch unglaubliche Schmerzen und Probleme damit. Und das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Und da muss man auch immer dankbar sein, dass das heute nicht mehr existiert oder dass wir das Gesundheitssystem so weit gebracht haben, dass viele Dinge nicht mehr existieren müssten, formulieren wir es lieber so.
Ja.
Und auch ein bisschen eine gewisse Dankbarkeit, dass wir diese Präparate jetzt verwenden und sehen dürfen. dass, ja. dass die Menschen, die haben da gelitten, sind im Krankenhaus verstorben. Aber wir können trotzdem noch was daraus lernen, was mitnehmen. Wurden ja auch neue Behandlungsmethoden entwickelt aufgrund dieser Forschungen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Ja, das heißt, es ist ja nicht nur eine Ausstellung für uns, sondern auch Studierende dürfen sich das angucken. Forscht ihr auch hier?
Ja, also wie gesagt, der erste Teil ist eben die Schausammlung, für die der öffentlich zugänglich ist. Und dann gibt's noch eine, wir nennen es immer Studiensammlung. Das ist halt ein historischer Begriff, der es aber ganz gut trifft eigentlich. Das sind die Präparate, die jetzt nicht museal aufbereitet sind. Das heißt, da sieht man nur, wenn man Glück hat, die lateinische Diagnose. Manchmal ist es nur eine Beschreibung, was man sieht. Schön in Latein verpackt oder altgriechisch oder komische Kombinationen.
Okay.
Und da braucht man ein gewisses Vorwissen, damit man sich das anschauen kann. Und da dürfen sich Studierende oder auch Ärztinnen auch noch in der Studiensammlung aufhalten und sich das anschauen, die halt vom Fach sind und das zur Fortbildung nutzen.
Ja.
Und mit diesen Präparaten aus der Studiensammlung, da wird auch Forschung betrieben, immer wieder.
Bekommt ihr noch weitere neue Stücke hinzu?
Seltenst. Für uns neu, meistens sind es historische Sammlungen, die irgendwo anders abgegeben werden,
okay.
weil sich ein Institut in einem Krankenhaus, wenn die dort auch 20 Lehrpräparate haben, brauchen sie das irgendwann nimmer.
Mhm.
Und die werden dann übernommen und in die Sammlung integriert. Und ganz, 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 ganz selten kommen noch frische Präparate rein.
Okay.
Aber das ist nur mit Patientenverfügung möglich, dass die einem das quasi vererben, vermachen. Oder ab und zu mal Operationspräparate, die irgendwer vorbeibringt.
Ja, okay. Das wäre auch eine Frage gewesen, welche Hürden es in der heutigen Zeit gibt, weil man ja für alles ein Einverständnis benötigt.
Ja, also mittlerweile ist es so, dass es auch eine Ethikkommission gibt im Krankenhaus.
Mhm.
Also die MedUni hat eine Ethikkommission eingerichtet. Und wenn man da jetzt auf der Klinik ein Präparat findet und das würde man gerne ins Museum bringen, müsste man die Ethikkommission auf jeden Fall fragen. Und da wird halt dann abgewogen, ja oder nein, überwiegt das öffentliche Interesse das persönliche. Ganz einfach. Und dementsprechend, man muss auch ganz fairerweise sagen, wir brauchen auch keine neuen mehr.
Okay.
Also es gibt fast nichts, das wir eh nicht schon haben. Und da jetzt nur um des Sammelns willen sammeln, das ist bei Humanpräparaten irgendwie, fühlt sich nicht nur falsch an, das ist auch einfach falsch.
Mhm.
Weil das sind jetzt keine Objekte in dem Sinn, sondern Humanpräparate, da kann man nicht nach Lust und Laune damit machen, was man will. Also da muss man schon ethische Standards einhalten, finde ich. Und deswegen wird da nicht auf Teufel komm raus gesammelt, was geht, sondern wenn was Neues kommt, dann muss das wirklich einen Sinn haben. Also das muss irgendwas sein, das wir einfach noch nicht haben und das auch wichtig ist aufzuheben.
Ja.
Also einen eingewachsenen Zehennagel werden wir jetzt nicht aufheben.
Okay.
Haben wir eh schon.
Habt ihr eh schon? Habe ich mir gedacht.
Ja.
Was ist aktuell das älteste, zeitlich das älteste, beziehungsweise und oder das neueste Schaustück?
Also das älteste Präparat, das wir in der Sammlung haben, ist nicht öffentlich ausgestellt, muss man dazu sagen. Das ist ein Ichthyose-Hautpräparat, also Fischschuppenkrankheit, genetisch bedingter Effekt. Das gibt's noch immer. Das ist jetzt nichts Ausgestorbenes oder so. Und da haben wir ein, wie ich das am besten beschreiben soll, aber es ist ein Ganzkörperpräparat. Sprich, das ist ein ganzer Mensch, ein circa vier bis fünfjähriges Mädchen, das am ganzen Körper Ichthyose hatte und da wurde die Haut abgezogen und auf ein Gestell aufgespannt.
Okay.
Das ist immer noch da. Ja, das ist das älteste, das ist aus den 1780er Jahren circa, also das ist älter als die Sammlung an sich offiziell gegründet wurde, wäre 1796 gegründet, aber das Präparat ist schon älter. Und das war früher auch öffentlich ausgestellt, mittlerweile verwenden wir das nur mehr bei Fachführungen.
Okay.
Für Dermatologen oder sowas, weil es da ganz spannend ist, aber sonst ist es schwierig, sowas öffentlich vor allem auszustellen, ohne Erklärung. Also man kann vieles ausstellen und vieles zeigen, man muss es halt gut erklären. Das ist immer ganz wichtig, dass man auf die Krankheit eingeht und auch Fragen beantworten kann bei Besuchern, weil sowas halt schon, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, verstörend wirken kann. Wenn einem sowas um die Ohren geworfen wird, also an den Kopf geworfen wird, die Ohren gehauen heißt es eigentlich.
Ich nehme beides.
Ja. das ist schon, das kann durchaus verstörend wirken. Und für Schulklassen zum Beispiel ist das überhaupt nicht geeignet. Das funktioniert nicht.
Ja.
In der Praxis.
Zumal ja auch dieses Phänomen, zumindest habe ich es einmal gesehen, als Embryo oder als Baby.
Genau, also wir haben ja auch andere, wir haben Wachsmoulagen davon und es gibt auch ein Feuchtpräparat. Also da ist es nicht notwendig, dass man das auch noch herzeigt.
Ja.
Vor allem, weil immer sehr viele Besucher danach gefragt haben. Das kommt auch dazu. Also das war schon so bekannt, dass da ein, ich sage das jetzt einmal unter Anführungszeichen, ausgestopftes Kind, was furchtbar klingt,
ja,
ausgestellt ist und alle danach gefragt haben. Also das sind heute noch Fragenbesucher, wo ist denn das? Und das war dann auch einer der Gründe, gesagt haben, das stellen wir nicht mehr aus.
Mhm.
Weil dann kommen die Leute nur, weil sie ein ausgestopftes Kind unter Anführungszeichen sehen wollen und nein.
Und dann sind wir wieder bei der Ethikkommission. Und
ja, und dann sind wir wieder bei Schaulust.
Genau, und der Würde des Menschen nach dem Tod.
Genau, und dann sind wir nämlich irgendwann wieder, dann könnte man gleich in den Prater übersiedeln. Als Prater-Attraktion, das muss nicht sein.
Das ist jetzt das Älteste. Was ist das zeitlich Neueste?
Das zeitlich Neueste ist, das müsste, ich glaube, 2018 oder ich glaube 2018 sein. Das ist ein menschliches Gehirn mit Alzheimer, von einer Alzheimer-Patientin, die das testamentarisch verfügt hat. Und das war auch mit der Pathologie abgesprochen und die und auch mit den Angehörigen, weil sie wollte, dass das Gehirn in die Sammlung kommt und wir haben sonst kein Gehirn mit Alzheimer, mit diagnostiziertem Alzheimer und deswegen haben wir das Jüngste, das wir haben.
Sehr gut. Also von ihr auch, weil ich finde, das ist ja wirklich so zukunftsweisend, weil das muss man ja deutlich früher verfügen, als man erstmal Alzheimer hat, dann geht das nicht mehr.
Genau, das war schon vorausschauend, dass das ins Museum kommt. Da ist er angefragt worden. Wir haben noch nichts, also gerne, nehmen wir natürlich. Und wir werden uns auch anständig drum kümmern. Also das ist jetzt auch schön präpariert, in einem Glas ausgestellt. Ja, das war schon beeindruckend.
Ja. Was passiert mit den Präparaten, wenn ihr sie nicht mehr benötigt?
Die werden bestattet.
Okay.
Wenn es Präparate gibt, die wir nicht mehr verwenden können, sei es aus konservatorischen Gründen, wenn man 230 Jahre alte Feuchtpräparate können irgendwann auch kaputt werden, muss man das sagen, ist einfach so. Manche Sachen sind wissenschaftlich ein Unsinn. Sprich, ja, brauchen wir jetzt auch nicht mehr.
Okay.
Das hat auch schon Tradition in diesem Museum. Das hat schon der Rokitansky hat schon die ersten unwissenschaftlichen Präparate. Das war noch die galsche Schädellehre, Phrenologie-Präparate hat er bestatten lassen.
Okay.
Also und das wird dann bestattet, ja.
Okay, das heißt, ihr kennt noch die Menschen dahinter?
Ja, es gibt aber nicht immer Angehörige mehr.
Verständlich, wenn etwas aus dem 19. Jahrhundert kommt.
Genau.
Könnte schwierig werden, die Angehörigen zu finden.
Eben. Also wenn geht, wird schon geschaut, ob man dann auch wen findet.
Mhm.
Es kommt jetzt auch nicht so häufig vor, muss man auch dazu sagen. Aber wenn es niemanden mehr gibt, dann wird das halt feuerbestattet. Da kann man hin und wieder mit der Anatomie, mit der Wiener Bestattung kooperieren. Da gibt es ja so Ehrengräber für die medizinische Forschung am Zentralfriedhof. Da kann man das machen.
Ja.
Dass das auch in einem würdigen Rahmen bestattet wird.
Woher kommen die Ausstellungsstücke, die teilweise kurios anmuten?
Die stammen alle von Obduktionen oder Operationen. Die meisten sind Obduktionsfunde, ein paar sind Operationspräparate, die aufgehoben wurden. Und die sind also aus Krankenhäusern, meistens aus Wien. Der Großteil ist aus Wien, also aus dem Allgemeinen Krankenhaus und aus diversen anderen Spitälern, aus der Rudolf-Stiftung, also Klinik Landstraße, Klinik Favoriten, wo auch immer. In Wien gab es immer eigentlich in jedem Spital auch eine kleine Sammlung oder kleines Museum für die Ausbildung. Und die sind dann alle irgendwann hierher gewandert. Und also der Großteil stammt aus Wien. Es ist auch ein bisschen was aus Wien-Umgebung, aus Graz, aus Innsbruck. Ja, da kommen die Präparate. Das sind alles aus Spitälern.
Okay. Was kann der Besucher mitnehmen, also abgesehen von dem einen oder anderen kleinen Schauer, der über den Rücken läuft? So ging es mir zumindest.
Also was wir hoffen, dass sie mitnehmen, ist, dass sie über Krankheiten besser Bescheid wissen. Krankheitsphänomene, Krankheitsursachen. aus die verschiedensten Ausprägungen, auch was über die Behandlungsmethoden. Wir haben auch was über Impfung zum Beispiel unten in der Sammlung ausgestellt. Das, und ein bisschen die Scheu davor verlieren, über Krankheiten zu reden und über den Tod zu reden, weil das doch halt immer noch teilweise Tabuthemen sind. Ja. Es wird eh schon besser. Aber es ist schon so, dass das jetzt nicht so gern drüber geredet wird. Wobei es eigentlich nichts Schlimmes ist. Es ist ja keiner schuld daran, dass er krank ist. Also im Normalfall. Passiert es halt einfach. Es wünscht sich ja keiner, dass er jetzt einen Krebs hat.
Ja.
Ja, und das ist jetzt auch nichts, worüber man sich genieren muss oder was peinlich ist, vor allem Hautkrankheiten oder jetzt unsere neue Sonderausstellung zu sexuell übertragbaren Infektionen. Mhm. Das ist nichts, worüber man sich irgendwie, was einem peinlich sein muss oder man sich genieren muss, sondern das ist so. Ja, Krankheiten sind einfach und die kann man behandeln oder auch nicht, aber man kann auf jeden Fall irgendwas dagegen tun und das sollten die Besucher mitnehmen, ein bisschen die Scheu zu verlieren auch, nicht nur Wissen mitzunehmen, sondern auch ja, einfach sich mal trauen, darüber zu reden.
Ja, genau, deshalb reden wir jetzt hier,
ja,
damit der Tod ein wenig aus der Nische kommt.
Genau.
Genau. Kann man anhand der Ausstellung die Fortschritte der Pathologie sehen?
Definitiv. Also ich denke schon. Also ich gehe mal, ich habe da mitgearbeitet, also ich denke ja. Ich sage jetzt mal ja. Wir haben schon angefangen von der klassischen Untersuchung über die Obduktion auf der Pathologie, machen Pathologen ja, moderne Pathologen viel mehr. Ja, also das Seziersaal ist ja nur mehr ein Teil von vielen. Meistens sitzt man mittlerweile vor dem Mikroskop. Ja. Mhm. Sinnvollerweise ist ja, da hat man sich ja auch die Zellularpathologie zu eigen gemacht. Sprich, man schaut einmal, was auf zellulärer Ebene passiert bei Krankheiten. Und das haben wir da unten auch versucht, moderne Pathologie ein bisschen zu zeigen. Also man kann Krankheiten auch anhand von histologischen Schnitten zeigen.
Mhm.
Ist für einen Laien nicht so lustig und nicht so spannend und nicht so interessant, weil da erkennt man relativ wenig, wenn man sich nicht damit auskennt. Aber wir zeigen das doch und versuchen das auch ein bisschen zu erklären. Da haben wir sogar auch mit so einer interaktiven Station, das da unten mit so einem virtuellen Mikroskop, dass man mal so sich histologische Schnitte unter dem Mikroskop anschauen kann, dass man sieht, was ein Pathologe eigentlich so macht, dass der nicht nur Leichen aufschneidet, das eigentlich eher selten ist, sondern meistens sich mit Histologie beschäftigt, also Pathohisto beschäftigt. Und das haben wir schon versucht auch zu zeigen, wie sich das entwickelt hat. Molekularpathologische Untersuchungen, alles Mögliche gibt es ja da heute viel, viel mehr bessere Methoden, bildgebende Verfahren. Man muss jetzt nicht jeden mehr aufschneiden, um zu schauen, wie es drinnen ausschaut im Körper. Und das haben wir versucht, da unten auch ein bisschen zu zeigen. Ja.
Sehr gut. Was ist für dich das Faszinierendste an der Ausstellung?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Das ändert sich nämlich immer wieder bei mir.
Das ist doch gut.
Ja, meistens natürlich finde ich die Sonderausstellungen immer am faszinierendsten, weil das halt immer was Neues ist und wir einzelne Themen vertiefend behandeln können. Und das finde ich immer ganz interessant, weil halt sonst muss man halt auch sagen, man kann es nicht bei jeder Erkrankung so sehr ins Detail gehen, wie man gern würde, weil es halt ein Museum ist und keine Vorlesung.
Ja.
Das muss man halt auch immer berücksichtigen. Aber sonst am faszinierendsten finde ich eigentlich das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Exponaten, dass das Ganze wirklich ein Bild ergibt, wenn man in so einen Raum hineingeht, dass das wirklich so schön zurückhaltend aufbereitet ist und dass wir eben nicht die Ausstellungsstücke in den Vordergrund rücken. Also wir haben jetzt keine Eyecatcher-Objekte oder ähnliche Dinge, das wäre auch nicht angebracht, sondern dass das wirklich eine Ausstellung über Krankheiten ist und nicht, und dass wir die Exponate theoretisch austauschen könnten. Also ich könnte doch eine andere Tuberkulose-Lunge da unten reinstellen und es wird trotzdem funktionieren, die Ausstellung. Also es ist nicht abhängig jetzt von den spezifischen Präparaten, die da unten stehen.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich am faszinierendsten und am besten dran an der Ausstellung.
Ja. Gibt es ein Präparat, was dir sehr am Herzen liegt?
Ja, das Aktuellste, mit dem ich gerade arbeite. Das ist immer das. Im Moment ist es ein Dünndarmkarzinom.
Okay.
Das ist aber kein Feuchtpräparat, sondern eine Moulage, die für eine Sonderausstellung mit einem Kooperationspartner in einem anderen Museum in Wien dann gezeigt. Das ist nicht unser Museum, unsere Ausstellung, aber das, da gibt es eine Leihgabe von uns und da kommt das hin und das wird, glaube ich, ganz cool. Und das ist jetzt halt, das mir am meisten am Herzen liegt.
Ja.
weil das muss auch noch ein bisschen hergerichtet werden. Und das war bis jetzt nur im Fundus, also das war jetzt nur bis jetzt nur halt in der Studiensammlung, das müssen wir jetzt herrichten und hoffen, dass nichts passiert, bis es abgeholt wird.
Okay, ich drücke die Daumen. Das heißt, ihr arbeitet auch eng mit anderen Museen zusammen, wenn die sagen, wir hätten gern.
Ja, also da gibt es immer wieder Kooperationen mit anderen Museen in Wien oder auch in Österreich zum Teil, wenn es da irgendwelche Sonderausstellungen gibt und mit einem medizinischen Beitrag und wir können da was beitragen, dann machen wir das immer sehr gern. Das ist immer ganz spannend, wie das dann hineinpasst, auch zu sehen, wie andere Museen die Präparate präsentieren.
Ja, sehr spannend. Aktuell ist die, du hattest sie schon angesprochen, bei euch die Sonderausstellung Safe Sex.
Mhm.
Wisst ihr schon, was als nächstes kommt oder hat die gerade erst gestartet?
Die läuft jetzt circa ein halbes Jahr noch nicht. Eigentlich gar nicht so lang noch. Das kommt mir schon so lang vor.
Time flies.
Die haben wir im Juni eröffnet.
Ja.
Also die rennt jetzt 2 Monate und läuft noch bis April nächsten Jahr.
Super.
Und danach kommt etwas, worauf ich mich persönlich sehr freue. Da kommt nämlich die Elektropathologie.
Okay. Du bist jetzt ja schon eine Weile hier.
Ja.
Hättest du lieber Medizin studiert?
Nein, definitiv nicht. Ich glaube, ich wäre in einer Ordination oder in einem Spital völlig fehl am Platz, weil mich die Patienten, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das nicht aushalten.
Okay.
Mit lebenden Menschen arbeiten.
Dann bist du hier genau richtig.
Ja, das wäre nichts für mich.
Warst du schon mal selber zu Besuch in einer Pathologie, also in einer richtigen Pathologie?
Ja, des Öfteren. Teilweise bei Tagungen gibt es dann immer wieder so Institutsführungen, auch im AKH drüben immer wieder, weil wir auch da öfter kooperieren oder Beratung haben. Es kommt dann immer wieder Pathologen vorbei, also ja, durchaus.
Du hast also nicht nur mit Präparaten zu tun, sondern manchmal auch mit Verstorbenen selbst.
Nein.
Nein.
Es gibt nur hin und wieder so Fälle, dass Angehörige gewarnt vorbeibringen für die Verstorbenen, fürs Begräbnis und das unabsichtlich bei uns abgeben, weil sie sich vertun.
Ah, okay.
Ja. Und nur Pathologie und Lesen und dann werden sie vom Navigationssystem hierher geleitet und dann wollen sie das bei uns abgeben. Das ist das der einzige Berührungspunkt, den wir haben.
Ja, aber da hat man ja eher mit den Lebenden und den Angehörigen zu tun,
genau,
und nicht mit den Verstorbenen selbst.
Ja, aber das ist viel schlimmer.
Kommt drauf an.
Für mich zumindest.
Ja. Für mich ist es mein Hauptjob und ich liebe es. So, aber es ist ja auch gut, so dass man unterschiedlich ist.
Ja, das wär blöd, wenn alle gleich wären.
In der Tat. Gott, wenn wir alle hier.
Ja.
Wäre der Narrenturm ganz schön voll.
Stimmt.
Zum Abschluss noch eine Frage.
Mhm.
Bist du eher Team Highway to Hell oder Stairways to Heaven?
Highway to Hell. Ganz ehrlich, ja.
Das heißt, du siehst
mehr meins.
Siehst dich eher in der Hölle.
Ja, auch musikalisch ist Stairway to Heaven nicht unbedingt meiner Lieblingslieder, sagen wir so.
Mhm.
Highway to Hell ist ganz cool.
Sehr gut. Lieber Eduard, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke in deine Tätigkeiten, die du uns hier gewährt hast. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund, jetzt umso mehr. Eure Sonja.